Ja. Ich bete mal kurz. Herrsche du, Herr Jesus, unter uns. Rede du. Führe uns in die Wahrheit. Erschüttere unser falsches Leben. Mache du uns tiefer vertraut mit dir, Jesus Christus, dem wahren Leben. Amen. Wir gehen heute bis zum Ende des 5. Kapitels im Galaterbrief weiter. Die Überschrift lautet: Anfreunden mit dem wahren Leben. Ich hoffe, das klingt jetzt noch eine Weile nach, was wir eben gehört haben. Friede wie ein Strom, Liebe groß wie Berge, der Wind deines Geistes weht überall, hoffentlich auch hier, und dann Freude übersprudelnd. So war das einmal, damals, im Paradies, vor dem furchtbaren Fall des Menschen in die Falle Satans, vor dem Ausstieg aus der Liebesbeziehung zum Schöpfer des Lebens. Und so wird es auch wieder sein, demnächst, wenn Jesus, wie mehrfach verheißen, sein Friedensreich auf dieser alten Erde aufrichten wird. Und erst recht werden wir diese überströmende Freude und den Frieden Gottes erfahren, wenn er uns die verklärte Welt auftut, den neuen Himmel und die neue Erde. Da wird Liebe ohne Ende sein, ungetrübt. Wir werden jubeln vor Freude und wir werden nicht mehr aufhören wollen, den Schöpfer und Erlöser unseres Lebens mit unserem ganzen Sein anzubeten. Aber was ist mit der Zeit dazwischen? Mit dem Frieden und der Freude heute? Umweht und erfüllt uns der Heilige Geist mit solch einer Macht heute, dass uns die Liebe aus allen Poren dringt? Vielleicht manchmal. Gewiss nicht immer. Aber, und das steckt in unserem heutigen Predigtabschnitt, womöglich doch immer mehr. Voraussetzung ist, dass wir uns der Wirklichkeit stellen. Dass wir uns mit ihr anfreunden und sie bejahen. Was immer dann im Einzelnen geschehen mag, es läuft auf ein befreites Leben hinaus. Befreit von vielerlei. Wir werden befreit vom verkrampften Lebensstil, vom Leistungskrampf, vom religiösen Krampf, von der Ich-Verkrümmung und Ich-Verkrampfung befreit. Vor allem aber werden wir befreit zur Freude an unserem Schöpfer und Heiland und Herrn. Unseren Vater im Himmel erkennen wir dann immer mehr als Gott allen Trostes und als Vater der Barmherzigkeit, der lauter Liebe ist. Und zu unserem Retter Jesus Christus rufen wir mit David: Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich da noch fürchten? Und wir freuen uns am Heiligen Geist und im Heiligen Geist, der die Liebe Gottes in unsere Herzen hineingießt oder bei vielen schon gegossen hat und immer wieder neu die Liebe Gottes in unsere Herzen gießt. Er wird mich verherrlichen, sagte Jesus zu seinen Jüngern in seiner Abschiedsrede. Und er wird euch in alle Wahrheit führen. Johannes 16. freunden wir uns also an mit der Wirklichkeit. Zuerst mit unserem tatsächlichen Zustand, mit meinem, und dann mit der Wahrheit über unseren Tröster und Beistand. Zunächst zu uns. Um uns auf die Schliche zu kommen, sollten wir die grundsätzliche Frage beantworten: Zu was bin ich fähig? Jetzt folgen einige trockene biblische Feststellungen über deine und meine Natur. Es sind keine persönlichen Anklagen, aber wir sollten sie doch ganz persönlich nehmen. Keiner muss sie für sich bejahen. Aber jeder, der sie bejaht, geht damit Schritte in die Freiheit. Und bejahen heißt nicht gutheißen, sondern schlicht: Ja, das alles steckt in mir, dazu bin ich fähig. Hören wir also das Wort Gottes im 5. Kapitel des Galaterbriefes über deine und meine Natur. Ich lese die Verse 19 bis 21. Offenkundig sind aber die Werke des Fleisches, als das sind Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Spaltungen, Neid, Saufen, Fressen und dergleichen. Davon habe ich euch, sagt Paulus, vorausgesagt und sage noch einmal voraus: Die solches tun, werden das Reich Gottes nicht erben. Ende des Wortes hier, Zitat. Jeder und jede von uns, so nehme ich an, hat bei dieser Auflistung einiges entdeckt, mit dem er sich immer noch und obendrein immer noch vergeblich herumschlägt. Verfallen wir also nicht in den Fehler, diese geschilderten Merkmale auf die da draußen zu beziehen. Paulus schreibt an die christlichen Gemeinden. Er hat übrigens ähnlich warnende Worte gewählt, als er den Römern schrieb, den Gemeinden, der Gemeinde in Rom. Da sagt er in Römer 8, fleischlich gesinnt sein, also unsere Natur, die sich entfaltet, das ist der Tod. Und fleischlich gesinnt sein ist Feindschaft gegen Gott. So zur praktischen Gewissenserforschung und zum Vertrautwerden mit der Wahrheit hören wir jetzt noch einmal dasselbe, nur in der neuen Genfer Übersetzung. Also Galater 5, 19, folgende. Im Übrigen ist klar ersichtlich, was die Auswirkungen sind, wenn man sich von der eigenen Natur beherrschen lässt. Doppelpunkt. Sexuelle Unmoral, Klammer auf, das griechische Wort Porneia, erinnert uns an die vergiftende Macht der Pornografie, die durch unser Land und auch durch die Christenheit zieht. Sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, Ausschweifung, Götzendienst, okkulte Praktiken, Feindseligkeiten, Streit, Eifersucht, Wutausbrüche, Rechthaberei, Zerwürfnisse, Spaltungen, Neid, Trunkenheit, Fressgier und noch vieles andere, was genauso verwerflich ist. Ich kann euch, sagt Paulus, diesbezüglich nur warnen, wie ich es schon früher getan habe: Wer so lebt und handelt, wird keinen Anteil am Reich Gottes bekommen, dem Erbe, das Gott für uns bereithält. So also ist deine, Ulla, und meine Natur gestrickt. Und sie hat in dieser Hinsicht ja noch viel mehr zu bieten, denn heißt es ja am Ende noch vieles andere, was genauso verwerflich ist. Ersparen wir uns jetzt weitere Einzelheiten darüber, aber nicht ersparen dürfen wir uns die Frage, ob wir, wie auch David im Psalm 51, den wir eben gehört haben, ob wir dieser Aussage Gottes über unseren natürlichen Zustand zustimmen oder ob wir sie relativieren möchten, verniedlichen oder am liebsten gleich übertünchen. Dazu neigen die Pharisäer aller Zeiten, auch im Bonn des Jahres 2021, nächstes Jahr auch. Jesus ruft, wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, da ging er schon Richtung Kreuz, ihr Heuchler, ihr seid wie die übertünchten Gräber, die von außen hübsch aussehen, aber innen sind sie voller Totengebeine und Unrat. Und dann, ihr Schlangen, ihr Otterngezücht, wie wollt ihr der höllischen Verdammnis entrinnen? Matthäus 23. Und diese Aussage wiederholt nun auch Paulus mit etwas anderen Worten als Summe seiner Aufzählung. Wer so lebt und handelt, wird keinen Anteil am Reich Gottes bekommen. Sind wir darüber bestürzt? Wenn ja, wäre es gut. Du und ich brauche auf jeden Fall immer wieder heilsame Erschütterungen. Damit mir und vielleicht auch dir täglich diese Werke des Fleisches, des alten, blöden Ego in diesem Fall, bewusst wird und ich mich abkehre von diesem naturgegebenen Reflex und neu mein Leben ausrichte auf den, der mein Retter ist, ein für alle Mal, und der mein Leben ist, und dass ich mich wieder und wieder ihm hingebe im Gebet, möglichst morgens schon, damit nur sein Wille in meinem Leben geschehe und nicht mein Wille, dieser verkehrte, verdrehte, egozentrische Wille. John MacArthur kommentierte übrigens dieses Sündenregister, das wir eben gehört haben, mit den Worten: Zwar können auch echte Gläubige diese Sünden begehen, doch es steht fest, wer charakterlich von der durchgängigen und reuelosen Ausübung dieser Sünden geprägt ist, kann nicht zu Gott gehören. Unterschätzen wir nicht diesen hohen geistlich-therapeutischen Wert der Schilderung unserer Natur, denn nur wenn wir uns der Wahrheit über unsere Veranlagung und über unsere Neigungen gewiss sind, dann geben wir es auf, wie die Bibel es nennt, uns unter das Gesetz zu stellen und uns an ihm abzuarbeiten, ganz so, als könnten wir es jemals erfüllen und somit vor Gott als Gerechte dastehen. Viele versuchen sich darin, es liegt in unserer Natur, Juden wie Christen, von Generation zu Generation. Mit allen Mitteln möchten sie Gott und auch den Mitmenschen beweisen, wie gesagt, es steckt in jedem, dass sie doch nicht ganz so verkehrt sind. Und sie alle oder wir alle, wenn wir so sind, unterschätzen das Ausmaß unseres inneren Schadens. Wir verkennen die wahre Natur, über die wir eben informiert wurden oder die wir schnell wieder abhaken und vergessen. Und wir bedenken vielleicht nicht gebührend, was passiert, wenn unser angeborenes sündhaftes Wesen auf Gottes heiligen Willen, das ist das Gesetz, trifft. Was geschieht da? Martin Luther formulierte in seinem ersten Galater-Kommentar, er hat ja zwei geschrieben, das war der einzige Brief, den er zweimal im Laufe von 12 Jahren beackert hat. Er formulierte in seinem ersten Kommentar das Gleichnis vom Wasser, das auf Kalk trifft. Ich fasse es hier mit meinen Worten zusammen. Das Wasser ist gut, wie auch Gottes Gesetz. Doch der ungelöschte Kalk, in diesem Fall meine alte menschliche Natur, dieser Kalk, diese Natur hat es in sich, Sobald Wasser auf Kalk trifft, lösen sie einen heftigen chemischen Prozess aus. Es zischt und brodelt, wird knallheiß. Es geschieht einfach etwas Destruktives, Explosives. Und ähnlich läuft es ab in uns, im Herzen des Sünders, wenn wir mit dem heiligen Willen Gottes konfrontiert werden. Luther beschreibt das so: Das Gesetz stachelt die bösen Lüste und Hassgefühle auf und bringt sie zum Vorschein. Aber Heilung bringt es ihnen nicht. So sagt es auch die Bibel mehrmals. Besonders stark im 1. Korintherbrief, 15. Kapitel: Der Stachel des Todes ist die Sünde, die Kraft aber der Sünde ist das Gesetz. Nun haben wir schon zwei Schritte in die Wahrheit getan. Erstens, wir geben zu, dass wir so sind, wie wir sind, hoffentlich, und nicht so, wie wir sein möchten. Wir sind durch und durch Sünder, Psalm 51. Zweitens, wir handeln vermessen, wenn wir meinen, aus uns heraus das heilige Gesetz Gottes meistern zu können. Wer da weiter mitspielt, sitzt in der Falle des Pharisäers und wird hin und her gerissen zwischen Verzweiflung und Heuchelei. Unausweichlich. Und nun drittens kommt die gute Nachricht. Sie lautet: Wir dürfen wahrhaftig leben. Wir dürfen wahrhaftig leben und wir dürfen wahrhaftig leben. Nämlich, wir dürfen vor Gott kapitulieren. Nicht einmal, nicht zweimal, sondern jeden Tag. Also den religiösen Krampf aufgeben, uns besser zu machen, als wir sind. Und wir dürfen noch viel mehr in dieser Freiheit. Wir dürfen zugeben, dass wir zu 100% auf Gottes Erbarmen angewiesen sind. Ist das nicht schön? Ehrt das nicht Gott? Wir dürfen Gott Recht geben, was er über uns sagt und was er uns an Verheißungen gibt. Wir dürfen unser gesamtes Leben darauf bauen, was er uns durch Jesus Christus an Erlösung und Heiligung und Gerechtsprechung, Rechtfertigung nennt man das auch, und somit auch an guten Werken schon bereitet hat. Alles schon von ihm bereitet für uns zum Empfangen. Und wir dürfen voll und ganz auf die Gnade Gottes setzen. Das ist es nämlich. Unter der Herrschaft Christi leben heißt unter der Gnade leben. Und wir dürfen ganz gewiss sein, dass wir gerade deshalb bei Gott herzlich willkommen sind. Wenn wir nur noch auf ihn, nur noch auf Christus, nur noch auf die Gnade setzen. Denn der Gerechtfertigte wird durch sein Vertrauen in die Güte und Treue Gottes leben. Durch Glauben also, nicht durch das Gesetz. Und diese Wahrheit, die in Christus selbst gründet, dem lebendigen Wort Gottes, macht uns frei zu einem veränderten Leben, zu einem leichteren Leben. Meine Last ist leicht, sagt Jesus, komm zu mir. Sie öffnet allen, die nichts von sich, aber alles von Gott erwarten, tatsächlich den Himmel. Jesus fasst diese göttliche Wirklichkeit in einen Satz. Bergpredigt, Seligpreisung Nummer 1. Glückselig sind, die da geistlich arm sind. Denn ihrer ist das Himmelreich. Ihrer. Die geistlichen Hochstapler aber, auch heute unter uns, jeden Tag neu, erinnert er immer wieder daran, dass sie, dass wir im Kern verfault sind. Ich lese mal Worte Jesu, einen Satz nur, Markus 7, 21. Er sagt: Denn von innen, aus dem Herzen des Menschen, kommen die bösen Gedanken hervor, Ehebruch, Unzucht, Mord, Diebstahl, Geiz, Bosheit, Betrug, Zügellosigkeit, Neid, Lästerung, Hochmut, Unvernunft. Das alles kommt uns ja inzwischen ein bisschen bekannt vor, das haben wir eben schon mehrfach gehört. Deshalb gehen wir nun den vierten Schritt, wiederum mit dem, der die Wahrheit in Person ist. Jesus spricht, der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch, deine alte Natur, nützt gar nichts. Und dann weiter, die Worte, die ich zu euch rede, sind Geist und sind Leben. Johannes 6. Also, da wir nun nicht mehr unter der fordernden und verurteilenden Macht des Gesetzes stehen, sondern durch den Glauben im Allmachtsbereich des gekreuzigten und auferstandenen Herrn, aller Herren, wollen wir uns nur noch auf ihn und auf sein Wort verlassen. Diesen Entschluss können wir heute fassen. Nur noch auf ihn, Jesus, und auf sein Wort verlassen, auf ihn allein, auf die Heilige Schrift allein, auf die Gnade allein. Das ist befreites Leben. Und indem wir das Wort Christi reichlich unter uns und in uns wohnen lassen, wie es im Kolosserbrief heißt, geschieht inmitten unseres persönlichen Elendes ein himmlischer Wachstumsprozess. Immer inmitten. Der Heilige Geist zieht mit dem Wort Gottes in unsere Herzen ein, auch immer wieder neu. Und er breitet sein Leben aus, seinen göttlichen Reichtum in unserer Armut. Das ist Christenleben. Wir sind also jetzt dort, wo Paulus uns haben wollte, ziemlich am Ende des fünften Kapitels, nämlich in den Versen 22 und 23. Sie bilden das große Aber zum unfruchtbaren Leben aus eigener Kraft. Ich lese, die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, was eben im Lied da anklang, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Hier leuchtet uns Gottes heiliges Wollen und Wirken und Wesen wunderbar auf. Und zugleich sehen wir, was dem von Sünde entstellten Menschen zur Gottesebenbildlichkeit fehlt. Von ihr, von dieser Ebenbildlichkeit, von der ganz am Anfang in der Bibel die Rede ist, haben wir seit dem Sündenfall nur noch so etwas wie eine wie Restbestände in unseren Herzen und Hirnen. Eine Ahnung, wie es war, eine Sehnsucht, wie es sein sollte. Zu mehr ist unsere gefallene Natur nicht fähig. Aber nun geschieht das gewaltige Schöpfungswunder. Gott erschafft sich im Triumph des Gekreuzigten auf Golgatha und in der Kraft des Heiligen Geistes eine neue Kreatur. Er schafft sich Söhne und Töchter, die auf ewig bei ihm sind. Sind. Nicht ich will euch haben, er wird uns haben. Er will es. Und das Kreuz ist das Siegeszeichen Gottes. Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten werden uns je wieder scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Garantiert. Denn wer in Christus ist, wer in Christus ist, der ist eine neue Schöpfung. Und hören wir genau zu, wie diese sensationelle Botschaft weitergeht. Im 2. Korinther 5 steht ja, aber das alles von Gott. Alles von Gott. Noch einmal, alles von Gott. Der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Christus. Das teilt uns der Heilige Geist nicht nur mit, er teilt es uns auch zu, indem er in uns Wohnung nimmt und uns, arme Sünder, an seinem Reichtum der Liebe und der Freude teilhaben lässt, an seinem Reichtum des Friedens und der Geduld, an seinem Reichtum der Freundlichkeit, der Güte und Treue, an seinem Reichtum der Sanftmut und Selbstbeherrschung lässt er uns teilhaben. Unter seiner Herrschaft werden wir egozentriger, liebesfähig. Unter seiner Herrschaft werden wir Treulosen treu, werden wir Ungeduldigen geduldig, werden wir Freudlosen in die Freude geführt und so weiter, unter seiner Herrschaft. Um genau zu sein, wir werden es nicht. Wir nicht. Ich werde nicht anders. Meine alte, selbstbezogene Natur ist immer noch da. Aber da das in uns wohnende Geist der Kraft und der Liebe uns steuert, deswegen ist es so wertvoll, sich ihm hinzugeben, dass er sich unumschränkt in uns ausbreitet, also trotz unserer zahllosen Widerstände und Rückfälle, schafft der Heilige Geist in meiner alten, verkehrten Natur allmählich mehr und mehr Denken und Reden und Handeln im Willen Gottes. Er schafft es in uns. Er tut es vor allem durch das Wort Gottes, also beim Lesen und Hören des Evangeliums im Alten und im Neuen Testament. Nun verstehen wir, was Paulus meint, wenn er am Anschluss dieser Frucht des Heiligen Geistes hinzufügt, gegen all das ist das Gesetz nicht. Natürlich nicht, denn der Geist Gottes prägt ja dem erweckten Geist des Gläubigen immer tiefer ein, was Gottes heiliges Wesen und Wille ist. Er schenkt uns Lust am Willen Gottes. Das ist das Leben in Christus. Dort will uns Gott haben. In Christus Jesus. Nur in ihm, in seiner und unserer innigen Beziehung zu unserem geliebten Retter, findet unser wahres Leben statt. Da finden wir unser wahres Leben und dort entfaltet es sich auch. Und damit entfaltet sich auch das Leben Christi in uns. Das ist der Heilige Geist. Paulus nennt es im Kolosserbrief einen herrlichen Reichtum, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Alles hat schon begonnen, alles wird fortgesetzt, Dynamik des Heiligen Geistes. Aber Paulus kennt auch die lauernde Tücke unserer alten Natur. Die ist ja immer noch auf dem Sprung, ne? Diese verkehrte Natur, mit der wir uns tagtäglich auch ablagen, sie lechzt auch nach der 100. Bankrotterfahrung noch immer nach Überleben. Obwohl es doch hier im 5. Kapitel des Galaterbriefes anschließend heißt, die aber Christus angehören, die haben ihr Fleisch, ihre alte Natur gekreuzigt, samt den Leidenschaften und Begierden. Also wegen der knappen Zeit kann ich euch das nur noch als Frage mitgeben. Bejahen wir das, dass unsere alte Natur mit Christus gekreuzigt ist und begraben ist? Und dass nur noch der Auferstandene über unser Leben bestimmen soll? Will ich das? Oder bestehen wir darauf, den Schrottplatz unserer abgewirtschafteten Natur, unseres alten Lebens, weiterhin auszuschmücken? Religiös und sonst wie, durch Disziplin, das schaffe ich doch noch. Ob wir wollen oder nicht, an jedem neuen Tag werden wir auch diese Frage, ob ich mit dem Gekreuzigten gekreuzigt bin, an jedem Tag werden wir darauf Antwort geben, bewusst und unbewusst, alleine durch unser Verhalten, so oder so. Bin ich mit Christus gekreuzigt, bejahe ich das oder will ich noch auf eigene Kosten weiterwursteln? Gott lässt uns die Freiheit dazu. Er lässt uns die Freiheit, seine Gnadenfülle zu verschmähen und unser altes, von ihm begrabenes Leben immer wieder hochzupäppeln. Unsere Selbstgerechtigkeit, unseren verletzten Stolz, unser Getue, um nur gebührend Anerkennung zu finden, in einem Wort, unseren Ehrgeiz. Aber unser Vater im Himmel möchte uns vor solchen Rückfällen bewahren. Er gönnt uns das gute Leben, das Leben unter der Gnade, statt ein Zurückkriechen unter das Gesetz. Deshalb ist die ernste Warnung, die hier im letzten Vers des 5. Kapitels steht, so wichtig. Lasst uns nicht nach eitler Ehre trachten, einander nicht herausfordern und beneiden. Luther hat das ursprünglich so formuliert, lasst uns nicht eitler Ehre geizig sein. Der Ehrgeizling möchte Gott nicht die Ehre geben, zumindest nicht alle. Er möchte ihm nicht die Ehre geben für all das Gute, das er uns in Christus Jesus bereitet hat und uns täglich schenkt. Täglich. Jeder Atemzug, jeder Fetzen Glaube, ein Geschenk von ihm. Aber wie der Geldgeizige, so auch der Ehrgeizige. Der eine will das Geld für sich behalten, der andere will die Ehre für sich behalten. Und Jesus sagt zu denen, die dafür besonders anfällig sind, oder jeder, der dafür anfällig ist, wie könnt ihr glauben, die ihr Ehre voneinander annehmt? Und die Ehre, die von dem alleinigen Gott ist, sucht ihr nicht. Johannes 5. Wer eitler Ehre geizig ist, wer auf Beifall aus ist, untergräbt sein Glaubensleben. Diese Gefahr, die in der Befriedigung menschlicher Ehrsucht steckt, erkannten schon die Psalmbeter. Einer von ihnen schreit geradezu flehentlich, Psalm 115, nicht uns, Herr, nicht uns, sondern deinem Namen gib Ehre. Um deiner Gnade und Treue willen. Wieder das Gnade. Also die letzte Frage noch einmal. Habe ich den Anspruch meiner gefallenen Natur auf Selbstherrlichkeit und Eigenruhm begraben? Oder bin ich noch am Buddeln? Ist mein Hecheln nach Anerkennung tatsächlich mit dem Sohn Gottes auf Golgatha gekreuzigt? Das können wir alle zu Hause nochmal nachprüfen. Noch besser, wir wenden uns wie David wiederum an Gott und fragen ihn und bitten ihn, erforsche mich Gott und erkenne mein Herz, ich selbst erkenne es nämlich nicht so genau, prüfe mich und erkenne, wie ich es meine und sieh, ob ich auf bösem Weg bin und führe mich auf ewigem Weg, Psalm 139. Das beste Gegenmittel gegen unsere Ehrpusseligkeit aber ist das tägliche Gebet der Hingabe unseres Willens in den Willen Gottes. Etwa mit den Worten, die vor 280 Jahren Johann Jakob Rambach gebetet hat. Er war zuerst Schreiner, dann wurde er Theologieprofessor und er betete, ich gebe dir, mein Gott, aufs Neue, Leib, Seel und Herz zum Opfer hin. Erwecke mich zu neuer Treue und nimm Besitz von meinem Sinn. Es sei in mir kein Tropfen Blut, der nicht, Herr, deinen Willen tut. Amen. Jetzt darf ich noch eine allerletzte Frage an euch stellen. Wer will heute loskommen von seiner alten, selbstbezogenen Natur, von der Tyrannei? Wer will sich ganz seinem Retter Jesus hingeben und nur noch ihm folgen, nur noch der Wahrheit, nur noch dem Leben? Gibt es jemanden unter uns, der heute neu oder zum ersten Mal so mit Jesus weitergehen will, ganz ihm hingegeben? Eins, zwei Leute, drei Leute, vier Leute, ich werde für jeden beten. Es sind schon fünf, sechs, sieben, acht, wunderbar, neun, zehn. Ich bete für diese 10, die 11, die ist die Sonja. Gut, ich bete für 11 Leute. Vielleicht ist oben auch noch jemand. 12, die Ruth. Gut, Herr Jesus.
Du kannst für alle beten, das ist jeden Tag.
Jeder, der es bekennt, soll heute eine besondere Portion Gnade bekommen. Herr Jesus, du kennst unsere Herzen. Aber du hast auch gesehen, wer ganz bewusst sich heute entschieden hat, jetzt völlig auf dich vertrauend weiterzugehen und sein Leben tatsächlich in den Tod zu geben, in dem es schon ist, dank deines Sühnetodes am Kreuz. Ich bitte dich, dass du die sich jetzt besonders von dir angesprochen sahen, dass du sie auch besonders erfüllst mit deinem Geist der Kraft und der Liebe, der Freude und des Friedens. Lass sie und uns immer mehr ein Lobpreis deiner herrlichen Gnade werden und mach du uns auch zum Zeugen deiner bahnbrechenden Liebe. Hier hast du uns, mach du mit uns, wie es dir gefällt, Herr Jesus Christus. Amen. Amen.